In unserer Sendung Tondokument hören Sie heute einen Vortrag von Ulrich Mies unter dem Titel Von der Fassadendemokratie zum globalen Staatsstreich. Der Sozial- und Politikwissenschaftler beleuchtet die Rolle von international vernetzten Organisationen beim Abbau demokratischer Prinzipien, Freiheit und Frieden in westlichen Gesellschaften. Im Anschluss beantwortet er Fragen aus dem Publikum. Der Vortrag fand am 27. April in Falkensee bei Berlin statt. Veranstalter war die Initiative Menschheitsfamilie.
Liebe Freunde, liebe Freundinnen, Damen und Herren, lassen Sie mich nach der Nennung des Titels, den ich Ihnen gleich sagen werde, zu Beginn das Positive hervorheben, denn das ist ja heute nicht so ganz einfach. Denn wir säßen alle hier nicht zusammen, wenn die bösartigen Herrschaftsklicken und deren politisch selbst beauftragte Antidemokraten den Krieg gegen die Völker nach innen und nach außen nicht zu ihrer umfassenden politischen Agenda gemacht hätten. Wir kommen hier im festen Bewusstsein zusammen, dass es so nicht weitergehen darf. Die den Völkern seit Jahren auferlegte Drangsal durch fortgesetzten Herrschaftsterror schweißen uns auch lagerübergreifend zusammen. Dass wir im Lande eine Minderheit sind, das muss uns niemand sagen, das wissen wir. Aber wir sind nicht allein, denn die Zahl der Unzufriedenen mit den politischen Zuständen wächst von Tag zu Tag. Das Vertrauen der Menschen in die politische Klasse hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Dazu sage ich nachher noch was. Das, worum es realistischerweise geht, ist in der Gesellschaft ein kritisches Momentum zu erzeugen, das die Herrschaftsklicken nicht mehr ignorieren können. Mein Vortrag heißt Von der Fassadendemokratie zum globalen Staatsstreich. Und es geht vor allen Dingen um den Krieg nach innen und den Krieg nach außen, den sie entfachen, um strukturelle Gewalt und organisierte Friedlosigkeit. Wer die heutigen Zustände verstehen will, muss einen Blick zurückwerfen, was alles gelaufen ist und wie die Zeit nach der Wende eigentlich aussah und welche Perspektiven wir glaubten zu haben. Mein kurzer Vortrag, der gliedert sich in folgende Teile. Ein Blick zurück, marktradikaler Putsch von oben, Enteignung und Entrechtung als Krieg nach innen, gesamtdeutsche Fassung, Verfassung verweigert, Parteien entwickeln sich zur Oligarchenkaste, Putsch der Globalfaschisten, Angstproduktion und Corona-Terror, Strategie der Spannung, Corona war die Zeitenwende, Verschmelzung der Gewalten und organisierte Friedlosigkeit. Wer sind die Täter? Kann es mit ihnen überhaupt Frieden geben? Ausweitung der Staatsschulden. Wohin wollen die Globalisten? Vertrauensbarometer und Forderungen für einen Neuanfang. Erstens ein Blick zurück. Nach 1989 hätte sich die Welt in Frieden, Freiheit und Völkerverständigung entwickeln können. Die liberale Demokratie als angeblich höchste Entwicklungsstufe der Menschheit hatte den Systemkonflikt gewonnen. Francis Fukuyama rief das Ende der Geschichte aus, maximal vermessen, wie wir heute wissen. Denn es kam alles ganz anders, weil alles ganz anders kommen sollte. Die Zentren der Macht des Westens unter Führung der USA hatten sich für einen gänzlich anderen Weg entschieden. Sie wollten den Kollaps der UdSSR und den Wegfall des Systemkonfliktes nutzen, um den ihnen unverdient zugefallenen Machtzuwachs auszuweiten und den seit Jahrzehnten bestehenden Weltbeherrschungsanspruch der USA ganz oben auf ihre politische Agenda zu setzen. Seit Jahren bekommen die Völker auf allen Ebenen die Folgen des überdehnten unipolaren Weltbeherrschungsanspruchs der USA und seiner europäischen politischen Auftragnehmer, andere sagen Vasallen, zu spüren. Die Menschen wurden nie gefragt, wohin die politische Entwicklung innen- und außenpolitisch nach der Wende gehen sollte. Sie wurden an gar nichts beteiligt. Wurden sie? zu irgendwas befragt? Die Entwicklungen wurden ihnen verpasst, übergestülpt. Die Völker wurden damit ungefragt konfrontiert. Zweitens, marktradikaler Putsch von oben. Enteignung und Entrechtung als Krieg nach innen. Die führen einen Krieg nach innen. Auf mehreren Ebenen komme ich gleich zu. Nach der Wende wurde in Deutschland die Treuhand installiert, das kennen Sie alles, von grober Fahrlässigkeit freigestellt, um die gesamte DDR-Wirtschaft zu privatisieren. Nach Abwicklung des Treuhandprozesses verblieben dem deutschen Steuerzahler neben vereinigungsbedingter Kriminalität und währungspolitischen Manipulationen ungefähr 280 Millionen D-Mark an Schulden, die die Regierung Kohl durch den Griff in die Rentenkassen kompensiert. Da ging die ganze Sauerei schon los. Kein gemeinwohlorientiertes Unternehmen sollte überleben. Die marktradikale Transformation der DDR-Wirtschaft war aber nur die Generalprobe oft für die spätere Privatisierung, das heißt die Abwicklung des westdeutschen Staatsvermögens. Krieg nach innen. Alles, was in irgendeiner Weise nach Gemeinwohlorientierung und Volksvermögen roch, musste weg. Es wurde unter dem Vorwand von Effizienz, Schuldenabbau oder Wettbewerbsfähigkeit privatisiert, hört sich gut an, mit anderen Worten, geplündert oder teilprivatisiert. Die Kassen sind leer, war einer der zahlreichen saublöden Phrasen und Legitimationssprüche für das Abräumen unseres Eigentums. Und so warfen die verschiedenen Regierungen die großen staatlichen Assets der internationalen Finanz- und Konzernindustrie in den Rachen. Insgesamt gibt es starke Indizien dafür, dass die Einbindung Deutschlands in den neoliberalen Globalisierungsprozess nicht zufällig parallel zur Wiedervereinigung lief, sondern dass die Wiedervereinigung genutzt wurde, um Deutschland durch die Hintertür marktradikal zu transformieren. Sowohl ökonomisch, gesellschaftlich als auch juristisch. Die Einheit diente als Hebel zur Entstaatlichung der alten gemütlichen BRD. Nach inoffiziellen Zeitzeugenberichten müssen wir heute davon ausgehen, dass es erheblichen Druck aus den USA und Großbritanniens gab, Deutschland dürfe sich nach der Wende keine eigenständige oder gar sozialistische Richtung in eine solche Richtung entwickeln. Konkret bedeutet dies Westintegration, NATO-Mitgliedschaft, Kapitalismus und offene Kapitalmärkte waren die Bedingungen der USA und Großbritanniens für die Zustimmung zur Wiedervereinigung. Man kann es auch anders sagen. Der Preis der Wiedervereinigung war die Zerstörung Deutschlands als sympathisches, international geachtetes Land. Alles, was die Nachkriegsgenerationen in Ost und West erarbeitet und als Volks- und Staatsvermögen im eigenen Land aufgebaut hatten, kam unter den Hammer und wurde dem räuberischen internationalen Reichtumskomplex übereignet. Ich sage ein paar ganz wenige Beispiele nur. Die Deutsche Bundespost wurde 1995 aufgespalten und börsenfit gemacht, wie man das dann so schön nannte. Flughäfen und Luftraum, Teilprivatisierung diverser Flughäfen und Ausgliederung der Flugsicherung 2009. Strom- und Gasversorgung befand sich traditionell in kommunaler oder Landeshand. Wasserwirtschaft. In vielen Kommunen wurden Wasserwerke privatisiert oder teilprivatisiert. Wohnungsbau und Immobilien. Zahlreiche kommunale Wohnungsbaugesellschaften wurden verkauft mit Zehntausenden von Wohnungen. Gesundheit und Pflege. Krankenhäuser durchliefen seit den 1990er Jahren eine massive Privatisierungswelle. Pflegeeinrichtungen, Pflegeversicherungen, 1995 brachte Marktöffnung, wie man das dann so schön nennt. Bildung und Wissenschaft ist zwar formal öffentlich, realiter jedoch vielfach unter privater Kontrolle. Die Wissenschaftler, die man rausgemobbt hat aus dem sogenannten Wissenschaftsapparat. Medien. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk blieb bestehen, aber Druck durch private Konkurrenz stieg massiv. Verkauf von staatlichen Druckereien, Studios, Frequenzbereichen. Beteiligung internationaler Konzerne an ehemals nationalen Medienhäusern. Infrastruktur, Maut, Digitalisierung, Autobahnprivatisierungen durch Public-Private-Partnership, Wissen Sie, warum da nichts läuft in Deutschland? Fahren Sie mal von Ost nach West, da kriegen Sie die Krise. Oder von West nach Ost, da drehen Sie fast durch auf den Autobahnen. Die erzeugen künstliche Staus, die Bauten werden nicht fertig. Fahren Sie mal von uns aus Aachen Richtung Dresden, da fahren Sie 120 Kilometer über Baustellen, da wird kaum gearbeitet und so weiter. Digitalisierung der Verwaltung zunehmend von externen Konzernen betreut. Privatisierung der Nebenbetriebe der Bundesautobahnen. Heute müssen sie fürs Pinkeln immer 1 Euro bezahlen. Insgesamt können wir festhalten, meine Damen und Herren, die Privatisierungspolitik war kein Zufall, sondern Teil einer systematischen marktradikalen Schockstrategie gegen die Gesellschaft. Krieg nach innen. Der öffentliche Sektor wurde nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch im Westen massiv zurückgedrängt. Was früher Gemeineigentum war, wurde Schritt für Schritt in marktfähige Assets für die Kapitalmärkte umgewandelt. Der Staat der Bürgerinnen und Bürger wurde abgeräumt und vom Eigentümer zum bloßen Regulator von Kapitalinteressen, während Konzerne zunehmend Zugriff auf Grundversorgung, Wohnen, Bildung und Infrastruktur erhielten. Ich komme zum Punkt 3. Gesamtdeutsche Verfassung verweigert. Ist auch eine Art Krieg nach innen, was sie sich da geleistet haben. Wichtig ist anzumerken, dass die Wiedervereinigung nicht durch eine verfassunggebende Versammlung erfolgte, sondern durch den Beitritt der DDR zur BRD nach Artikel 23 Grundgesetz. Ein gesamtdeutscher Verfassungsprozess, wie in Artikel 146 Grundgesetz vorgesehen, hätte die demokratische Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger sowie den Schutz des Sozialstaates und den Aufbau einer Demokratie ermöglichen können, die den Begriff verdient. Dieser Artikel 146 bestimmt, Zitat, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Zitat Ende. Genau diesen Verfassungsprozess wollten die Herrschenden aber nicht einleiten. Denn eine neue gesamtdeutsche Verfassung auf der Grundlage der Gemeinwohlorientierung auf der einen Seite und des marktradikalen Globalisierungsprozesses auf der anderen Seite hätten sich gegenseitig ausgeschlossen. Und so ist es auch absolut folgerichtig, dass die deutsche politische Klasse dem eigenen Volk nach 35 Jahren die Formulierung einer Verfassung, wie es Artikel 146 des Grundgesetzes vorsieht, immer noch verweigert. Allein diese Weigerung kann als Putsch von oben verstanden werden. Aber es kommt noch besser. Viertens. Parteien entwickeln sich zur Oligarchenkaste. Das politische Establishment dieses Landes hatte sich analog zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft über die Jahrzehnte längst zu einer immer unverschämter agierenden, weitgehend gleichgeschalteten und von der Öffentlichkeit abgeschotteten Oligarchenkaste entwickelt, die auf dem Volk herumtrampelt. Die Parteien wandelten sich zu einem Parteienkartell, einem Syndikat, ja zu Parteienclans. Die bei Regierungsverantwortung oder Übernahme der sogenannten Regierungsverantwortung mit der Konzernwirtschaft verschmolzen. Die gesamte Privatisierungsarchitektur wurde von internationalen, vornehmlich angelsächsischen Anwaltskanzleien und Beraterfirmen realisiert. Zahlreiche Kanzleien formten die gesetzgeberischen Strukturen neu und damit verschob sich die Gesetzgebung de facto in Expertengremien und Anwaltslobbys außerhalb jeder demokratischen Kontrolle. Heute werden über 70% aller Gesetzentwürfe durch externe Kräfte vorbereitet. Die politische Kaste hat sich seit der Wende dafür entschieden, die Interessen der Bevölkerung nicht mehr zu vertreten und sich in Kooperation mit der Finanz- und Konzernindustrie an die Stelle des Souveräns zu setzen. Sie sind jetzt der Souverän. Darum wandelte sich im Zeitraum von 1990 bis heute das Selbstverständnis der Politik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern vollständig, aber schleichend, und viele kriegen es nicht mit. Die gewählten Politiker verstehen sich nicht mehr als Repräsentanten des Souveräns, wie es in einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie selbstverständlich wäre. Und zum Verfall der westlichen Demokratien schrieb der italienische Philosoph Paolo Flores d'Arcais bereits im Jahre 2004. Ich zitiere: Wir erleben wirklich einen Clash of Civilizations, aber im Westen selbst, zwischen der Demokratie als bloßem Geschwätz des Establishments, das ihre Prinzipien im Müll seines täglichen Regierens zertrampelt und der beim Wort genommenen Demokratie mit ihren unbeugsamen substanziellen Forderungen. Zwischen der Partei der Heuchelei und der Partei der Kohärenz. Zwischen dem Willen, das in der Verfassung versprochene Wort zu halten und dem maßlos wachsenden Missverhältnis, das den Westen am Ende auch dazu zwingen wird, seine eigenen Werte auch in den Verfassungen zu leugnen. Und da stehen wir. Dieser schleichend gegen die Demokratie gelaufene Putsch ist weitgehend abgeschlossen. Das ist strukturelle Gewalt nach innen und organisierter Unfrieden nach außen. Ich komme zum Punkt 5. Globaler Staatsstreich, Putsch der Globalfaschisten. Die aktuelle Regierungsführung wird von einer Global Governance Ideologie bestimmt, in der die Stimme der Bevölkerung gar nicht mehr repräsentiert werden soll und daher auch gar nicht mehr vorkommt. Ihr kommt nicht mehr vor. Die Demokratie, wie wir sie kannten, ist abgeschafft und wurde durch eine globale Multiple Stakeholder Governance, hört sich klasse an, oder? Ersetzt, in der die Völker überhaupt keine Stimme haben. Stakeholder, das sind die großen Interessengruppen, die Entscheider, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit und demokratischer Prozesse darüber bestimmen, wie die Welt in Zukunft aussehen soll. Das ist nochmal strukturelle Gewalt, aber im transnationalen Kontext. Es sind immer wieder dieselben Akteure, die mit ihren gigantischen Netzwerken für den globalen Staatsstreich verantwortlich sind und gegen die Demokratie auf den Plan treten. Die Vereinten Nationen in Verbindung mit dem World Economic Forum. Die haben nämlich einen Vertrag abgeschlossen über PPP, Public-Private Partnership, in dem die Privaten immer bestimmen, was die Öffentlichkeit zu tun hat. EU-Kommission, OECD, Weltbank, IWF, IZB, EZB, Großbanken wie JP Morgan Chase, UBS, Morgan Stanley, machtvolle Wirtschaftsakteure, Parteienkader, G20-Regierungen und deren technokratisch-bürokratische Apparatschicks, die NATO, nationale Militär- und ausgewählte Geheimdienstapparate, ausgewählte NGOs, für würdig erachtete superreiche Einzelakteure, die vom World Economic Forum herangezüchteten Global Young Leaders. Die Merkel gehörte da auch mal zu. Dann die machtvollen und in ihrem Einfluss nicht zu unterschätzenden Stiftungen wie Rockefeller, Ford Stiftung, Carnegie, Bill und Melinda Gates, die Open Society von George Soros, sowie zahllose Unternehmensgiganten wie Google, Amazon, Microsoft, Accenture, Mastercard, Pfizer, SpaceX, Palantir und so weiter und so weiter. Sie alle schwangen sich zu arroganten Erziehungsberechtigten der Völker auf und erklärten im Verbund mit dem militärisch-industriellen Geheimdienst, Finanz-, Pharma- und Digitalkomplex die Körper der Bürger über Injektions- und digitale ID-Regime zum neuen Investitionsobjekt und den Menschen selbst für die Herrschenden zum Sicherheitsrisiko. Die Konsequenz ist der digitale Überwachungs- und Kontrollstaat, der in seiner faschisierten Variante den Ausnahmezustand und die Aufstandsbekämpfung einschließt. Karl Schmidt hat mal gesagt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand befindet oder herrscht. Spitzen-Nazi-Jurist war der, Karl Schmidt. Die Funktion des Bürgers in der neofeudalen Digitalwelt reduziert sich auf das Zahlen von Steuern und Abgaben für staatliche Leistungen, die er entweder gar nicht mehr bekommt, die immer miserabler werden oder für die er zusätzlich Geld zu entrichten hat, nämlich dann bei den Privaten, ne, pinkeln für einen Euro, und darauf alle vier Jahre sein Kreuzchen bei Wahlen zu machen, bei denen er aufgrund der ideologischen Gleichschaltung der Parteien nichts mehr zu wählen hat. Sechstens, Angstproduktion und Corona-Terror. Strategie der Spannung. Das Ziel der Herrschenden war immer, die breite Bevölkerung mit Angst- und Schreckensszenarien unter Kontrolle zu halten. Die Corona-Krise fügt sich als perfektionierte Fortsetzung des Herrschaftsterrors mit anderen Mitteln ein. Haben viele immer noch nicht kapiert. Vielleicht erinnert sich so mancher auch noch an einige zahlreiche Anschläge. Die waren nämlich das Vorspiel, das jahrzehntelange Vorspiel zum Corona-Terror. Im August 1980, da ging der Bahnhof in Bologna hoch. Seitdem folgten Anschläge in London, Madrid, Amsterdam, Oslo, der Ukraine, Charlie Hebdo, Paris 2015, Brüssel, in Paris mehrfach, Nizza, Berlin, Hanau und so weiter, um ein paar Stationen zu nennen. Die Anschläge bleiben meist unaufgeklärt und verlieren sich im Dunkel NATO-basierter Geheimarmeen, Geheimdienstoperationen und geheimer Staatspolizeien. Bei sämtlichen Anschlägen ging es um die Strategie der Spannung, der Angstproduktion in Europa, aber auch weltweit. Herrschen mit und durch Angst. Das deren Programm. 9/11 markierte den entscheidenden Wendepunkt einer staatsterroristischen Inside-Job-Großoperation. Bereits 2001 ging es maßgeblich um Angst- und Schreckensproduktion. Der geplante War on Terror gegen die Länder der Achse des Bösen, die anderen sind immer die Bösen, nahm seinen Ausgang. Nachdem die Angst vor den bösen Islamisten Ende 2019 so ungefähr weitgehend abgefrühstückt war, musste eine neue Großoffensive gestartet werden, die sich ab Februar, März 2020 mit Covid-19 als War on Infection, dem totalen Krieg gegen die Viren, entfaltete. Wir haben noch einen Dachschaden. Mit der Corona-Plandemie rollte der Herrschaftskomplex eine lang vorbereitete, koordinierte und hochdiversifizierte PSYOP-Mind-Control-Operation gegen die Völker aus, eine Operation kognitiver Kriegsführung, aber sie machen weiter. Das wesentliche Motiv des Staatsterrors war immer, wie ich vorhin gesagt habe, durch Angst- und Feindproduktion nach innen und außen den Zivilgesellschaften immer höhere Mittel abzupressen. Das heißt, die Zentren der Macht schaffen in allererst das Chaos, die Bedrohungen, die Krisen und Kriege, vor denen sie die Menschen angeblich schützen wollen. Ist doch ein super Programm, oder? Die transnationalen Kriegsbanden brauchen Spannungen und heiße Kriege, um ihr Geschäftsmodell voranzutreiben. Sie hetzen lautstark für den Krieg und sind permanent auf der Suche nach Feinden. Die können im Innen liegen, die können im Außen liegen, ist scheißegal. Corona war die Zeitenwende. Corona war, wie der damalige Prinz Charles es nannte, das Window of Opportunity. Und damit nichts anderes als ein Ausstiegs-, Umstiegs- und Destruktionsszenario. Nichts sollte mehr so sein wie früher. Eine ideologisch gleichgeschaltete transatlantische Globalistenkaste hat sich an die Spitze der von ihr selbst modellierten Hackordnung gesetzt. Das überall zu beobachtende Chaos in der Welt folgt dem menschenverachtenden Drehbuch der Transhumanisten, die Welt über die 17 Millennium-Ziele der Vereinten Nationen in den Great Reset und die vierte industrielle Revolution, nämlich das verkündete Paradies der neuen Weltordnung, führen wollen. Mensch und Maschine sollen zu einer Einheit verschmelzen. Nichts besitzen, aber so glücklich wie niemals zuvor sein. Stellt sich nur die profane Frage, wem gehört dann alles? Spätestens seit Februar 2020 haben wir es im Westen mit einer Pandemie der besonderen Art zu tun, nämlich mit einer politmedialen Pest. Und diese schwere strukturelle politische Krankheit ist charakteristisch für den westlichen Katastrophenkapitalismus. Gleichzeitig markiert sie den Übergang in ein neues kapitalistisches Profit- und Zwangsregime, in dem Deep and Corrupt Governments den Willen der Globalisten und NATO-Kriegstreiber exekutieren, wobei die Mainstream-Medien zur volksverhetzenden Verblödungsindustrie verkommen sind. Ja, liebe Freunde, ich komme zum Punkt 8, Verschmelzung der Gewalten und organisierte Friedlosigkeit. Als Folge der oben genannten Entwicklungen und der Arroganz der Macht erlebten die staunenden Bürger in den vergangenen 30 Jahren die weitgehende Vereinheitlichung der staatlichen Gewalten. Die quatschen doch immer von Demokratie, den Scheiß, den können Sie sich jeden Tag anhören, im Radio oder im Fernsehen und so weiter. So, und wie es damit aussieht, sage ich jetzt, die Exekutive verschmolz mit der internationalen Finanzkonzern-, Anwalts- und Beraterindustrie. Die Exekutive beherrscht über die Fraktionsspitzen der Parteien die Legislative. Sie baute Justizbehörden und Medienkomplex zu Kampfinstrumenten gegen oppositionelle Kräfte aus. Von einer Gewaltentrennung als Grundlage einer funktionierenden Demokratie kann in keiner Weise mehr gesprochen werden. Damit nicht genug. Um der Strafverfolgung zu entgehen, manipulieren die ideologisch gleichgeschalteten Parteienclans, das ist nämlich wirklich scheißegal, wen ihr heute wählt. Das ist vollkommen egal. Und ich will jetzt nicht schlecht über die AfD reden, wenn die in die Regierungsverantwortung kommt, hat die zwei Grundprinzipien einzuhalten. NATO-Mitgliedschaft und Kriegstreiberei in vielleicht dann modifizierter Form und freie Kapitalmärkte und freier Flow des Kapitals, also in die entsprechenden Taschen, und das sind nicht unsere. Die Exekutive baute die Justizbehörden und Medienkomplex zu Kampfinstrumenten gegen oppositionelle Kräfte aus. Und wie gesagt, forget it about Gewaltentrennung. Damit nicht genug, um der Strafverfolgung zu entgehen, manipulieren sie und infiltrieren den Gesetzgebungsprozess, die Justizministerien, die Staatsanwaltschaften und Gerichte und sichern sich selbst Straffreiheit über die Immunität ihres Amtes. Das Parteienkartell hat seine Position auch gesetzlich abgesichert, viele wissen das gar nicht. Im Grundgesetz heißt es, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Das kann alles Mögliche heißen. Und dann im Strafrecht, Strafgesetzbuch, Paragraphen 129, haben sie sich abgesichert. Da steht nämlich unter 3 Absatz 1 über kriminelle Vereinigungen. Dieser Passus ist nicht anzuwenden, wenn die Vereinigung eine politische Partei ist. Ist das gut? Die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat. Ist das klasse? Gleichwohl schaffen die Globalisten den Nationalstaat nicht gänzlich ab, denn auf dem trampeln sie ja immer herum, ne? Vielmehr missbrauchen sie das Gewaltmonopol des Staates nach innen zur Repressionsausübung und nach außen, um ihre Eroberungsfantasien in Kriegen auszutoben. In der Folge mutieren Regierungen, Konzernwirtschaft und anonyme Bürokratien zu vernetzten kriminellen politischen Organisationen. Der Begriff kommt von einem Engländer. Criminocracy, die Herrschaft des Verbrechens, beschreibt dieses monströse Herrschaftssyndikat der Postmoderne. Wie kann ein politisches System, das von seinem gesamten Staatsaufbau her autoritär, antidemokratisch, top-down strukturiert ist, etwas anderes zustande bringen als die Simulation von Demokratie? Und organisierte Friedlosigkeit. Wie sollen auf der Grundlage eines politischen Systems, das die eigenen Kinder mit Impf- und Maskenzwang quälte und die Jugendlichen schon bald zum Krieg presst, mündige Bürger entstehen? Was ist das überhaupt für ein Rechtsstaat, wenn geistig verwirrte Hasskappenträger frei herumlaufen oder noch frei herumlaufen dürfen und zum großen Krieg gegen Russland aufrufen? Und was ist das auch noch für ein Rechtsstaat, in dem Cum-Ex und BlackRock-Kanzler die führenden Positionen in der Politik betreiben? Vergleichbare Figuren finden Sie überall in der europäischen Politik, Macron und so weiter. Sie bestimmen zusammen mit transatlantischen Netzwerken und Globalfaschisten, wie ich sie nenne, über die Geschicke Europas und Deutschlands. In dem Maße, in dem sich das Parteienkartell vom Bürger lossagte, den Gesellschaftsvertrag kündigte, innenpolitische Spannungslagen durch unkontrollierte Migration, Steuerungerechtigkeit, laufende Kriege und eine Strategie der Spannung fördert, ihn belog, bedrängte und zunehmend terrorisierte, wurde der kritische Bürger zum Feind und zur Bedrohung für das Parteienkartell selbst. Zum Schutz ihres demokratiefreien Staatskonstrukts erfanden die Parteioligarchen nun den Straftatbestand der Delegitimation des Staates. Müssen wir gar nicht machen, machen die ganz von alleine. Sie schufen mit dem Hinweisgeberschutzgesetz, Hinschk, ich habe das mal genannt, spiedige Vöck, Spitzel- und Denunziantengesinnungsförderungsgesetz, jene Anscheißstellen, wo sich die Bürger gegenseitig beim Staat verpetzen und in Schach halten dürfen. Einen derartigen Gesetzesdreck haben sich nicht einmal die Nazis ausgedacht. Mit dem Ermächtigungsgesetz 2.0, dem sogenannten Infektionsschutzgesetz, wissen auch viele nicht, räumte das Kartell das Grundgesetz gleich komplett ab, inklusive Bürger- und Menschenrechte, um es dem Diktat der hochkorrupten WHO zu unterwerfen. Das neue Herrschaftsmittel der Globalisten ist eine Gesundheitsdiktatur auf der Grundlage jederzeit aktivierbarer Infektionsregime. Krieg gegen Bakterien, Krieg gegen Fußpilz, Krieg gegen was? Das kannst du überlegen. Nach der Corona-Operation mit endlosen Menschenopfern, einer zerstörten Wirtschaft und Billionenschulden und Schäden, der Ruinierung des Klein- und Mittelstandes, ersann das bösartige kriminelle Kartell zugunsten der Finanzindustrie neue Möglichkeiten der Verschuldung und fand sie mit dem Abräumen der Schuldenbremse zugunsten der Kriegswirtschaft. Wachstum, Investitionen und neue Profitmöglichkeiten für das internationale Anlagekapital. Der Ukraine-Krieg und weitere Kriege müssen vorangetrieben werden, um die seit 1999 betriebene NATO- und EU-Osterweiterungen auch militärisch abzusichern. 1991 hat sich die Warschauer Vertragsordnung aufgelöst. Die NATO wollte das genau nicht. Neuntens, wer sind die Täter? Kann es so überhaupt Frieden geben? Es sind die Globalisten. Sie setzen sich zusammen aus Big Money, also den Reichen und Superreichen, Oligarchen und Plutokraten, den Kapitalsammelstellen oder Kapitalorganisatoren, wie Werner Rüggemer die nennt, wie BlackRock, Vanguard, State Street, wie sie alle heißen, Big Corporations, unter anderem Big Data, Big Pharma, Big Tech, dem militärisch-industriellen Sicherheitskomplex, den Geheimdiensten, Geheimarmeen, den PR- und Propagandaagenturen und Medienkonglomeraten. Die Regierungen sind deren Kooperationspartner und administrative Exekutoren. Die Globalisten wollen die Rückkehr zu jeder Form eines Lebens verbauen, das irgendetwas mit einer uns noch bekannten Normalität zu tun hat. Neben der Angstproduktion ist Chaosproduktion ihre Herrschaftsform. Nach der bisherigen Zerstörung von Wirtschaft und Gesellschaft ist eine Rückkehr zu einem normalen Leben ohnehin nicht mehr möglich. Gucken Sie sich mal diese kaputte Gesellschaft an. Gespalten, manche sind wirklich völlig durch. Das ist schon wirklich interessant zu beobachten, was die hinbekommen haben seit 2020. Die Globalisten werden ihr Infektionsregime mit korrupten Politikern, Wissenschaftlern, PR-Agenturen, Herrschaftsmedien und Propagandasöldnern so lange füttern und mästen, wie sie es zur Umsetzung ihrer angestrebten totalitären New World Order benötigen. Innerhalb dieses Systems kann es keinen Frieden geben. Da können wir uns noch so schöne warme Gedanken machen. Zehntens, Ausweitung der Staatsschulden. Vor der Corona-Krise hatte Deutschland offizielle Staatsschulden von ca. 2 Billionen Euro. Um diese anzuhäufen, brauchten alle Regierungen Deutschlands zusammen 75 Jahre. Für die Verdopplung dieser Staatsschulden brauchte die Merkel-Truppe 3 Monate. Die realen Schulden des Landes, versteckt in Bad Banks und sonstigen EU-Verbindlichkeitenfonds, kennt niemand genau. Zahlen bis zu 17 Billionen stehen im Raum, da der deutsche Staat nur etwa 1/7 der offiziellen Staatsschulden ausweist. Die 27 EU-Staaten hatten im Corona-Kontext zudem ein Haushalts- und Finanzpaket in der historischen Größenordnung von 1,8 Billionen Euro vereinbart. Aber der Übergang in die Kriegswirtschaft fordert mehr. Die EU hat soeben ein Militarisierungs- und Kriegsschuldenpaket in Höhe von 1,3 Billionen, Deutschland ein zusätzliches sogenanntes Infrastrukturinvestitionsprogramm, nämlich also für die Militarisierung, nach oben offen übrigens, in Höhe von 500 Milliarden aufgelegt. Militarisierung nach oben offen. Aber den ganzen Scheiß, den haben sie sich schon in den Lissabon-Vertrag reingeschrieben. Im Lissabon-Vertrag steht die Verpflichtung der EU-Staaten auf stetig steigende Militäraufwendungen. Früher hieß es immer, die Kassen sind leer. Heute werden ungedeckte Wechsel auf zukünftige Generationen gezogen. Die Berufslügner nennen das Sondervermögen. Elftens, ich komme gleich zum Schluss, es reicht dann auch. Wohin wollen die Globalisten? Hinter den Kulissen der Infektions-, Klima-, Kriegs- und Weltneuordnungskrisen drehen die Globalisten das ganz große Rad. Die Welt soll in die demokratiefreie neue Weltordnung gepresst werden und es geht um Folgendes. 5G, 6G und die damit verbundene Satellitentechnologie. 5G, 6G sind in erster Linie eine Technologie für das Militär, um Kriege auf völlig neuen Grundlagen zu führen. 5G, 6G werden installiert und die Folgen für Mensch und Natur werden vollkommen ignoriert. Weiter. Nächster Punkt. Es geht um das Internet of Things, das Internet of Bodies, um Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften. Eine bargeldlose Welt. Um totalitäre digitale IDs inklusive Totalüberwachung. Es geht um Zwangsimpfregime unter Einsatz von Gen- und Nanotechnologie. Es geht um künstliche Intelligenz in Verbindung mit Post- und Transhumanismus, nämlich der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und wissen Sie, worum es dann geht vor allen Dingen? Da wollen die nämlich hin. Die wollen euch alle zu ihrem Eigentum machen. Und das geht über Patentrechte. Und je mehr Scheiße die euch in die Venen spritzen, dann stellt sich die Frage, wie steht es denn da um die Patentrechte dieser ganzen Stoffe, die euch als Menschen vollkommen transformieren? Eigentumsrechte. Kodifizierung von Eigentumsrechten. Es geht um den Aufbau von digitalen Cities. Ich nenne die, das sind digitale Großraumgefängnisse, digitale Gulags, genannt Smart Cities. Da kommst du weder rein noch raus, ohne deine ID vorzulegen. Wenn wir all dies nicht wollen, liebe Freunde, müssen die Menschen ihre Geschicke wieder selbst in die Hand nehmen, im wahrsten Sinne erwachsen werden. Sich von den Einflüsterungen der Herrschenden komplett lösen. Fernsehen aus, Radio aus. Ich habe seit 30 Jahren... Wir. und diese Kackblätter abbestellen. Wir haben seit 30 Jahren kein Fernsehen mehr. Und wenn wir dann mal so im Hotel unterwegs sind, dann mache ich diese Kiste auch mal an. Dann sepp ich da 50 Sender durch. Ich denke, aua, aua. Nur noch aua, aua. Vertrauensbarometer. Zwölftens, Vertrauensbarometer. Die US-amerikanische Public Relations Agentur Edelmann erstellt jedes Jahr den sogenannten Trustbarometer, Vertrauensbarometer. Seit 25 Jahren untersucht Edelmann, in welchem Maße die Öffentlichkeit Regierungen, Wirtschaft, Nichtregierungsorganisationen und Medien vertraut oder nicht mehr vertraut. Über die Jahre stellt Edelmann einen erschreckenden Vertrauensverfall in die gesamten Institutionen fest. Die PR-Agentur befragte weltweit in 28 Ländern etwa 32.000 Menschen. Die insgesamt schlechtesten Vertrauenswerte lieferten die Befragten in den sogenannten industrialisierten Ländern des Westens. 2025 waren global 69% der Menschen davon überzeugt, dass sie von Regierungen belogen werden. 69%. 68% glaubten, von Wirtschaftsführern belogen zu werden und 70% von Medien und Journalisten. Generell misstrauten in Deutschland 65% der Regierung, 60% den Nichtregierungsorganisationen, 60% der Wirtschaft und 56% den Medien und 55% den Vereinten Nationen und der EU. Misstrauten. In Deutschland sind nur 14% der Menschen davon überzeugt, dass es den kommenden Generationen besser gehen könnte. 14%. 69% der Deutschen haben eine moderate bis erhebliche Wut auf Regierung, das Business und die Reichen. Aber wenn sich das dann so austobt, dass man Fußballstadien auseinandernimmt und die Klos demoliert, ist das nicht so die schlauste Reaktion. Daraus ergibt sich für mich die Frage, wie lange können sich die sogenannten Eliten und der Staat noch über Wasser halten, wenn sie das Vertrauen der Menschen fast vollständig verloren haben? Und sollte sich diese Tendenz fortsetzen, dann bleibt den Herrschenden aus meiner Sicht nichts anderes mehr übrig, als den vollen Faschismus rauszuholen. Nämlich über Ausnahmezustand und Aufstandsbekämpfung als Regelzustand des Regierens. 13. Forderungen für einen Neuanfang. Jetzt bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Auflösung der Parteien in ihrer bisherigen Form und Funktion. Auflösung. Warten Sie bis zum Schluss. Jetzt müssen Sie ja gleich bei jedem Punkt klatschen. Alter. Auflösung der korrumpierenden Lobbykomplexe. Auflösung der Geheimdienste, zumindest deren massive Reduzierung. Kündigung aller Verträge mit der internationalen Anwalts- und Beraterindustrie, habe ich hier stehen. Anwalts- und Beratermafia. Neugründung der Europäischen Union als Europa der Völker. Austritt zumindest aus dem militärischen Teil der NATO, Kündigung aller Truppenstationierungsverträge. Austritt aus Weltbank, Internationalem Währungsfonds, Reduktion des Militärs, das hatten wir mal, und da ging es uns allen viel besser, auf die Landesverteidigung. Aufarbeitung des Corona-Plots, Verhaftung der Verantwortlichen. In Politik und Medien durch verfassungstreue Polizei- und Militäreinheiten und deren Überstellung an ein verfassungstreues Gericht, da die durch und durch korrupte Parteienlandschaft zur Aufarbeitung unfähig ist. Abschaffung der Politikerimmunität. Das ist doch für die allerletzten Honks ist das doch ein ideales Betätigungsfeld, um sich auf Dauer straffrei zu stellen und Milliardenschäden ohne Ende anrichten zu können, ohne jemals dafür verantwortlich zeichnen zu müssen. Was ist das für ein Scheißsystem? Applaus Konfiszierung der Parteivermögen respektive Politikervermögen bei nachgewiesenen Verfassungsrechtsbrüchen oder Schädigung der Allgemeinheit. Strafbewährung bei Bruch von Amtseiden, Stärkung der direkten Demokratie, Herstellung erstmalig der Gewaltentrennung, völlige Neuordnung der Medien, das heißt Unterstellung unter volksdemokratische Kontrolle. Und last not least, eine neue Politiker- und Politikerinnen-Generation muss sich im Leben bewährt haben, muss ethisch-moralischen Grundsätzen der Verfassungs- und Rechtstreue genügen und hierfür vor der Übernahme von öffentlichen Ämtern Rechenschaft ablegen. Nicht jeder charakterfreie Depp, nicht jeder charakterfreie Deppin, die man in den herrschenden Parteienlandschaft so zahlreich besichtigen kann und muss, bedauerlicherweise darf ein politisches Amt zur Verfügung stehen. Alles dies käme der Neuordnung und der Neugründung einer demokratischen Republik gleich, und zwar nach einer verfassunggebenden Versammlung, gehen wir es an.
Jetzt haben wir noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit für eine kleine Fragerunde.
Herr Mies, ich würde jetzt gerne wissen, schaffen wir das heute noch mit den ganzen Punkten, die Sie genannt haben, wo wir was tun müssen?
Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage, die Sie da stellen. Ich meine, es gibt auch diesen Uraltspruch, den kennen Sie, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das falsche Leben, das wird uns ja oktroyiert, tagtäglich, wie Sie alle wissen. Und aber die Corona-Nummer, die hat ja gezeigt, das war ja eine Militäroperation, wie Sie wissen. Das war eine beinharte Militäroperation, um schon mal zu testen, wie das hier so läuft mit den Leuten, ob die mitmachen, ob die nicht mitmachen, wie sie mitmachen, wer ausscheidet und so weiter. Also dann haben wir da die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten, welche Handlungsbandbreite bleibt uns eigentlich, entweder in Deutschland oder man haut ab, man verlässt das Land, geht irgendwo anders hin, um sich dann da eine neue Existenz aufzubauen. Ich kann die Frage echt nicht beantworten, wie weit die Herrschaftsklicken hier gehen werden. Ich habe ja nur Befürchtungen ausgesprochen, weil sie eigentlich am Ende sind. Sie sind ja am Ende, die haben ja fertig mit dem, was sie da angerichtet haben. Also nach dem, was ich aber da sehe seit der Wende, eine stetige Talfahrt dieses Landes und Europas. Wie machen Sie weiter? Auf welche Art und Weise machen Sie weiter? Welche Schweinereien lassen Sie sich noch alle einfallen? Und welche Bandbreite bleibt mir, wenn ich da nicht mehr mitmachen will? Das sind alles nur Versuche, auszusteigen aus diesem laufenden System, was ja auch die Menschen psychisch kaputt macht. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann aber überhaupt gar nicht sagen, ob dieses militarisierte Europa, dieses dann militarisierte Deutschland im Ausnahmezustand möglicherweise dazu übergehen wird, alle, die nicht auf Linie sind, in irgendeiner Weise kaltzustellen. Ob die alternative Lebensformen überhaupt noch zulassen. Und ab wann ist das System so weit, dass es dicht ist, dass du keine Möglichkeiten mehr hast, und dazu dürfen wir es nicht kommen. Und alles das, was ich eben gesagt habe, wohin die wollen, mit ihrer Digitalisierung, mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr, bitte bezahlen Sie bar und nicht mehr mit diesen dämlichen Karten. Das sind ja alles Verfahrensweisen, die versuchen Sie ja immer dichter zu machen. Und der Schlussakkord perverser Regime ist ja immer reingehen in den Krieg, weil sie nicht mehr weiter wissen. Und da ist eben die große Frage, machen die hier noch den großen Krieg? und kommt die Chance aus den USA, dass die NATO zerfallen wird, hoffentlich dann auch diese technokratisch-bürokratische EU. Und dann würde sich unsere Handlungsbandbreite als Bürgerinnen und Bürger auch wieder neu eröffnen und da würden sich dann auch neue Perspektiven eröffnen. Aber wenn dieses System sich immer weiter oder unsere Lebensmöglichkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten als freie Bürger immer weiter beschränkt und einschränkt, ist die große Frage eben, welche Möglichkeiten hast du noch ein anderes Leben zu führen hier in diesem Irrsinn? Also die Frage ist wirklich nicht eindeutig zu beantworten und sie hängt von unglaublich vielen Variablen ab, die eintreten oder nicht eintreten.
Ich beobachte, dass es so auseinanderfällt, dass die einen sich nur für die politischen Themen interessieren, also in so einem Rahmen hier auch sind, und die anderen sich davon zurückziehen, obwohl die eigentlich auch mal daherkamen sozusagen und das ihre Konsequenz ist. Für mich ist immer das Problem, ich sehe mich so dazwischen sozusagen. Also erinnert mich noch ein bisschen an Anfang des vorigen Jahrhunderts, wo es ja auch dieses Zurück zur Natur schon mal gab. Also ob es einfach sowas ist und dass auch dieser Teil der Geschichte sich wiederholt. Und wir letztlich mit diesen politischen Themen einfach stranden am Ende sozusagen.
Der Anbau im eigenen Garten, die Gründung solidarischer Landwirtschaften, wir sind auch Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft, im Aachener Raum gibt's mehrere, das ist alles hochpolitisch. Das können Sie ja gar nicht trennen. Das heißt, wenn Sie so etwas machen, machen Sie das ja schon auch aus dem Bewusstsein heraus, dass entweder die Nahrungskette in Zukunft nicht mehr gewährleistet ist oder dass Sie irgendwo draußen nur noch irgendeinen Müll angeboten kriegen, weil Sie etwas anderes haben. Das ist doch großartig. Das heißt also, das tun und sich politisch mit den Menschen, mit denen Sie sich glauben, politisch vernetzen zu können, dann weitermachen. 10.000 philosophische Salons. 100.000 solidarische Landwirtschaften. Irgendwann können die nicht mehr darüber hinwegsehen, weil denen das ganze System unterm Arsch wegbricht. Ja? Meines Wissens ist die Französische Revolution, davon mag man halten, was man will, wesentlich hervorgegangen aus den philosophischen Salons.
Ja. Jetzt noch mal ein herzhafter Applaus für den Uli. Dankeschön.
Sie hörten einen Vortrag von Ulrich Mies unter dem Titel »Von der Fassadendemokratie zum globalen Staatsstreich«, der am 27. April in Falkensee bei Berlin stattfand. Veranstalter war die Initiative Menschheitsfamilie.